alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken.
Heute erwartet euch im Hi Baby Podcast eine sommerliche Q&A-Folge. Ich erzähle euch im Detail, wie unser Pfingsturlaub war, also der gerade jetzt eben. Dann geht es noch um die Frage, was mir hilft, ruhig zu bleiben, wenn mein Sohn aufdreht. Ich wurde gefragt, was die eine Sache für mein Kind ist, die ich mir wünschen würde, die sich an der Welt ändert. Es geht um die Großeltern und die Frage, wie sehr die sich an unsere Regeln halten. Und dann geht es auch noch ein bisschen um den Mucki und die Schule.
Bevor wir da reinstarten, möchte ich uns die Gelegenheit geben, nochmal mit dem gemeinsamen Check-in bei uns persönlich einzuchecken, diese wertvolle Zeit nochmal zu nutzen, um in uns reinzufühlen. Was ist gerade los bei dir? Bist du vielleicht einfach komplett erschöpft und müde? Vielleicht bist du traurig. Vielleicht hast du gerade einfach einen schlechten Tag. Oder du hast einen richtig guten Tag. Spür mal rein. Ich mache dazu immer die Augen zu. Da komme ich einfach besser in Verbindung mit mir selbst. Also wenn du die Möglichkeit hast und gerade nicht irgendwie Auto oder Fahrrad fährst oder so, mach doch mal kurz die Augen zu. Spür rein. Verbinde dich mit deinem Körper. Wir sind es so gewohnt, in meinem Kopf zu sein. So viel mit der Logik und mit dem Verstand zu lösen. Und dabei ist es ja nur 5%, ne? 95% ist das Unterbewusstsein. Und mit dem in Verbindung zu kommen, ist where the magic happens. Und darum finde ich das auch so wichtig hier in meinem Podcast. Ich finde, das ist der zentrale Aspekt, damit wir alle im Grunde gute Menschen sein können. Man kann nur ein guter Mensch sein, eine gute Mama, ein guter Papa, ein guter Partner, gute Partnerin, wenn man mit sich selbst in Verbindung ist. Und diese Verbindung gilt es zu pflegen und zu kultivieren. Wie ein Pflänzchen, das regelmäßig gegossen werden möchte. Ansonsten geht's ein. Genau. Atme mal tief in deinen Bauch. Halt die Luft kurz an und dann atme tief und vollständig aus und wiederhole das gerne noch ein paar Mal für dich. Und ja, bade auch so ein bisschen in dieser Verbindung mit dir selbst. Genieß das. Ich genieße das immer, wenn ich meditiere, wenn ich mir die Zeit nehme und auf meinem Meditationshocker sitze und so eine Kerze vor mir habe und ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund. Und dann so, oh geil, ich habe es geschafft und mir die Zeit für mich genommen. Das feiere ich immer total.
So.
So, Freunde der Sonne, wie bin ich heute da? Eigentlich hätte ich gedacht, ich erzähle euch jetzt, dass ich frisch aus dem Urlaub zurückkomme und dass es ultra schön und erholsam war und ich hier braun gebrannt und tiefenentspannt die Podcast-Folge einspreche. Und der Großteil davon ist tatsächlich auch eingetreten. Also wir hatten 12 super schöne, tolle Urlaubstage. Da erzähle ich euch auch gleich nochmal in der Q&A-Folge jetzt gleich im Detail, was da los war bei uns, was wir gemacht haben, wie der Urlaub war, warum der Urlaub auch so erholsam wurde für uns alle, was ich glaube, was da so die Stellschrauben waren, die wir da richtig gedreht hatten. Aber ich komme leider nicht direkt aus dem Urlaub jetzt hier in mein kleines Podcast-Studio, sondern ich habe noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht im Krankenhaus. Ich habe leider auf der Rückreise eine so heftige und schlimme Mandelentzündung bekommen in Kombination mit so einer Uvulitis, nennt sich das. Das ist eine Gaumenzäpfchenentzündung und ich meine, Gott sei Dank ist es wirklich am Tag der Abreise losgegangen. Ich habe in der Nacht schon kaum geschlafen, weil ich so Schmerzen bekommen habe im Rachen. Und ich dachte zuerst, Halsschmerzen, Erkältung, vielleicht eine klassische Mandelentzündung. Ich hatte auch schon echt viele Mandelentzündungen in meinem Leben. Und auf dem Heimweg, auf dem 10-stündigen Heimweg im Auto, ging es mir dann aber leider so schnell so schlecht, dass ich irgendwie gemerkt habe, nee, da ist irgendwas gar nicht in Ordnung. Und dann bin ich eigentlich auf direktem Weg von zu Hause nochmal alleine losgefahren in die Notaufnahme, weil es war Feiertag, es war Nacht. Und ich habe dann Probleme gehabt, tatsächlich auch richtig zu atmen, konnte weder Wasser trinken noch irgendwas essen, ging schon gar nicht mehr, war alles zugeschwollen. Naja. Und dann haben die mich im Krankenhaus gleich da behalten und mir alles Mögliche verabreicht. Und dann habe ich meinen Urlaub noch um 3 Tage im Krankenhaus verlängert und bin jetzt tatsächlich wieder zurückgekommen. Aber fühle mich gerade im Moment ziemlich von einem Laster überrollt, weil es doch echt ultra schmerzhaft war und mein ganzer Rachen immer noch ziemlich rot und blutig und schmerzhaft ist. Aber es ist soweit wieder in Ordnung und ich kann die Podcast-Folge aufnehmen und bin jetzt auch wieder zu Hause und freue mich jetzt auch wieder, endlich zu Hause zu sein. Aber ja, das ist so mein Hintergrund, mit dem ich da bin und mit dem ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme. Doch alles ein bisschen anders gekommen als geplant. Ich dachte, ich kann die ganz entspannt aufnehmen, direkt wenn wir nach Hause kommen und habe noch gut Zeit. Und jetzt ist Samstagnachmittag und morgen ist Sonntag und die Folge geht online. Also so ist der Zeitplan. Ich wollte mich noch bei euch bedanken an alle Spenderinnen und Spender, die für meine UNICEF-Spendenaktion für Kinder in Not in Gaza gespendet haben. Ich bin mega, mega happy. Wir haben das Spendenziel erreicht und das Geld geht jetzt direkt dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Das hat mich im Urlaub noch extrem happy gemacht, dass wir das geschafft haben. Vielen, vielen, vielen Dank von Herzen an alle, die da Geld mit reingespendet haben. Das bedeutet mir ganz arg viel. So, und jetzt lasst uns reinstarten in diese sommerliche Hi Baby Q&A-Folge. Erste Frage, komplett passend. Hattet ihr schöne Ferien, beziehungsweise wie war euer Urlaub? Also, ich kann definitiv sagen, dass wir super, super schöne Ferien hatten. Und unser Urlaub, das war echt, ich würde sagen, das war Urlaub Next Level, was die Entspannung der Eltern anbelangt. Die Murmel ist jetzt 3,5 und der Mucki ist 7. Und ich muss echt sagen, mein Mann und ich konnten in diesen Ferien zum ersten Mal extrem gut chillen und uns entspannen
und viel auf den Strand liegen, rumflacken und einfach nichts tun und uns sonnen, beziehungsweise einfach das tun, was uns in dem Urlaub wichtig ist, was uns gut tut. Und das ist das erste Mal so möglich gewesen, seit es den Muki gibt. Und wir haben das auch immer wieder dann so einander gegenseitig bestätigt. So, ey, es ist so krass, wir können gerade einfach so chillen, wir können so entspannen. Und es, ich denke, das liegt einfach an dem Alter der Kinder. Es liegt daran, dass die beiden inzwischen, das erzähle ich ja auch immer wieder in den Podcast-Folgen, super schön ausgiebig und auch ganz tief miteinander spielen. Also die beiden sind ein super Team. Die brauchen niemanden sonst. So, ist natürlich, also die kleine Murmel hat auch immer wieder mal nach links und rechts geguckt, wenn es da so Kinder in ihrem Alter gab und hat dann auch mit denen mal so ein bisschen zwischendrin interagiert. Aber dann haben die auch oft nicht die gleiche Sprache gesprochen. Und so war sie eigentlich rundum glücklich mit ihrem Bruder. Und die beiden haben, also es war so, wir sind oft direkt nach dem Frühstück an den Strand und dann sind wir dort bis 17, 18 Uhr einfach so am Strand geblieben. Mal kurz zwischendrin Mittagessen gegangen, aber dann wieder zurück. Und Sandstrand ist einfach so das Ding, mit dem sich unsere Kinder ultra gut beschäftigen können. So was die im Sand spielen und bauen und matscheln und dann holen sie noch mit einem Eimerchen Wasser und ja, also das ist so das große Learning dieses Urlaubs gewesen, dass wir gerade wieder anfangen können, auch Urlaub als Entspannung für uns Eltern zu sehen, wenn das Setting stimmt. Und das Setting, damit meinte ich, also um mal aufzuklären, ich habe mich auf Instagram gefragt, was ihr schätzt, wo wir waren. Denn es war ja tatsächlich eine Empfehlung aus der Hi Baby Community. Ich habe im letzten Jahr eine Podcast-Folge gemacht mit den schönsten Familienurlaubstipps von euch und mir, wo ich mal gesammelt habe, was für euch die Urlaubshighlights in eurem bisherigen Familienalltag oder in eurem Familienleben so waren. Und da hat eine geschrieben, Pine Beach Resort in Pakostane, Kroatien. Und das habe ich mir dann rausgepickt für diese Pfingstferien und da sind wir hingefahren. Und es war wirklich, wirklich genauso traumhaft schön, wie diese Hörerin das beschrieben hat in ihrer Nachricht. Das ist ein Öko-Resort und es ist so ein bisschen, man kann es sich eigentlich vorstellen, wie einen riesengroßen Campingplatz, aber es gibt keine Campingbusse und Wohnmobile, sondern da sind super schöne Mobile Homes und rustikale Bambushütten auf dem Platz mit verschiedenen Nummern drauf, sodass man mit dem Auto zwar anfährt und außen gibt es dann einen Parkplatz und dann wird tatsächlich auch das Gepäck abgeholt und zur jeweiligen Hütte dann gebracht. Und in der Mitte von diesem Resort ist halt ein All-Inclusive-Buffet für die Gäste, wo es morgens, mittags, nachmittags und abends Buffet gibt. Und das ist ja sowas ganz Zentrales für meinen Mann und mich, weil die Kinder ja oft einfach auch sehr schwierig sind in Bezug aufs Essen, dass wir sagen, Urlaub für uns bedeutet, nicht kochen zu müssen. Dass wir an ein Buffet gehen, jeder darf sich aussuchen, auf was er Lust hat, dann essen wir und dann ist das halt auch für mich einfach, ich bin da so dankbar dafür, ich finde das so einen enormen Luxus. Wenn wir fertig sind mit Essen, stehen wir einfach auf und dann kommt jemand und räumt das ab. Ne? Das ist so, oh, das ist halt einfach Urlaub. Nicht ewig lange in der Küche zu stehen und noch das Gericht zu machen und dann schmeckt es dem einen Kind nicht, dann möchte das andere Kind lieber doch eine andere Soße und so weiter. Also tatsächlich, der Mucki hat das Buffet extremst gefeiert. Sobald es wieder offen hatte, mussten wir hingehen und er war einfach ultra glücklich darüber. Das ist auch, es gab halt eigentlich 80% der Gerichte waren jeden Tag dieselben und nur so 20% haben
sich abgewechselt, gab es immer wieder mal was anderes. Und er wusste dann eben auch genau, was er nehmen wird, was es um wie viel Uhr gibt, was ihm schmeckt, was ihm nicht schmeckt. Also diese Beständigkeit, die gab es. Und wir hatten diese kleine Hütte, dieses Mobile Home. Eine Hütte war es nicht, ne? Es war eigentlich ein echt wunderschönes, mobiles Zuhause mit zwei Schlafzimmern, mit zwei Mini-Bädern, aber zwei Bäder und in der Mitte drin so ein kleiner Wohn-Essküche, wo wir dann auch noch eine Küche hatten, um nochmal irgendwie so Kleinigkeiten zu machen, wie abends den Cover zum Einschlafen mit einer Mikrowelle aufzuheizen. Also es waren halt wirklich, es war genau alles das für uns gegeben, was wir gebraucht haben. Und es war so toll und es war so schön und wir sind da wirklich angekommen. Mein Mann und ich haben auch schon gesagt, wir sind so Menschen, wenn wir an einem Ort sind, wo es passt, können wir eigentlich sofort abschalten. Und das hat da auch echt total geklappt. Ne? Wir sind angekommen und waren so tiefenentspannt. Und alles war da, was wir gebraucht haben und alles war schön und die Kinder haben sich ultra wohl dort gefühlt. Also die Top 3 Aktivitäten für die Kinder waren, glaube ich, also zum einen auf jeden Fall der Sandstrand, ultra toller, wunderschöner Sandstrand und das in Kroatien. Ich glaube, der war nicht natürlich, sondern aufgeschüttet, aber hey, das war wirklich absolut toll für die Kinder, da so einen feinen Sand zu haben zum Spielen. Dann gab es einen Trampolinpark. Das haben beide Kinder ultra toll gefunden. Auf diesen Trampolinen waren so vier riesengroße Trampoline aneinander und da konnte man einfach so lange und so oft und so intensiv, wie man mochte, drauf hüpfen. Die fanden sie super toll und meine Therapeuten-Mama-Seite an mir hat dann auch gleich das wieder gefeiert, weil das ist ja für den Mucki super cool. Trampolinpark ist ja wie eine kleine Ergotherapiestunde. Körpergefühl, Körperspannung, da konnte er richtig gut trainieren und für sich auch nochmal Körpergefühl lernen. So ein paar Sachen auch ausprobiert und gemacht. Das hat beiden ultra gut gefallen. Dann gab es zwei richtig schöne Spielplätze und das war dann auch immer so nach dem Essen, war dann so, entweder gehen die Kinder direkt Trampolin hüpfen oder auf den Spielplatz und wir sind dann auch mit. Aber es war auch echt so, dass wir zum Teil auch gesagt haben, jetzt geht ihr schon mal vor und wir kommen in 5 Minuten nach. Das hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht zugetraut, da war ja auch die Murmel erst 2. Und 2,5, jetzt ist sie 3,5 und wenn da der große Bruder dann dabei ist, habe ich mir gedacht, nö, das geht jetzt und es hat echt gut funktioniert und dann sind die zum Teil abends dann schon nach dem Abendessen alleine vor zur Mini-Disco. Das war auch ein absolutes Highlight für die Kinder, jeden Abend Mini-Disco, tanzen. Die haben nicht mitgetanzt, aber sie haben zugeguckt und fanden es total schön. Und Minigolf hat dem Mucki auch total gut gefallen. Und die kleine Mummel hat auch super toll Minigolf mitgemacht. Und also die fand, glaube ich, einfach alles super toll. Und ich habe dann am Ende des Urlaubs gefragt, hey, wie fanden wir alle den Urlaub? Durften die Kinder Punkte geben von 0 bis 10? 0, ultra schrecklich, 10, super, mega, wundervoll, maximale Punktzahl. Und die kleine Mummel hat 10 von 10 gegeben. Der Mucki hat 110 von 10 gegeben, so typisch er. Ich habe 9 von 10 vergeben, mein Mann 7 von 10. Und er hat gemeint, bei ihm war das Einzige, warum er jetzt nicht so auch so eine krass hohe Zahl nennt wie wir, war, weil er hatte echt Probleme beim Buffet, wobei die hatte ich eigentlich auch. Ich bin ja Vegetarierin. Seit März komplett fest durch und mein Mann isst kein Schweinefleisch. Und das war so ein bisschen das Problem, dass bei dem Buffet die meiste Zeit des Tages das Essen nicht deklariert war und man wusste nicht, was ist jetzt wo drin, was ist da jetzt drauf, was ist da jetzt drin. Mein Mann wusste immer nicht, was ist das für Fleisch, musste ständig nachfragen und manchmal haben die es dann auch nicht richtig gewusst. Mir wurden einmal vegetarische Tortellini gegeben und da war dann wahrscheinlich Schweinefleisch in den Tortellini mit drin. Naja, und der hat gemeint, ja, das hat ihm schon so ein bisschen, das hat so ein paar Punkte Abzug gegeben, aber ansonsten, finde ich, sprechen die Zahlen ja echt für sich. Was mochte ich an dem Urlaub besonders? Also es war zum einen einfach dieses Gefühl von Freiheit wieder zu spüren für mich. Als Mama, als Mensch, Ich konnte zum Beispiel zum ersten Mal, seit ich den Mucki eigentlich habe, entspannt und lange schwimmen gehen. Normalerweise war das bisher immer so, dass der Mucki weinend am Ufer stand und hinter mir hergeheult und geschrien hat, wenn mein Mann ihn nicht gerade super cool ablenken konnte, weil er das total beängstigend findet, wenn ich ins Meer rausschwimmen gehe und im Meerwasser bin und so. Und das war diesmal zum ersten Mal okay. Und er hat dann mit seiner Schwester gespielt und die kleine Murmel fand das auch in Ordnung und so. Oh, und ich habe das so genossen. Ich liebe das, einfach ins Meer rauszuschwimmen und weit zu schwimmen und viel zu schwimmen und im Meer dann so rumzuliegen und mir das Ressort von Weitem aus dem Meer raus anzugucken und so. Das fand ich super toll. Dann gab es Kajaks zum Ausleihen. Alles all inclusive. Ne? Das konnte man einfach machen. Man konnte einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Kajak. Das Kajakfahren fand ich total schön. Und ansonsten war es einfach so dieses Gefühl, dass alle in ihrer Balance sind, dass es allen gerade gut geht. Ja, dieses Haus, dieses Mobile Home war auch einfach wunderschön. Also wirklich, war ein absolut toller, schöner und empfehlenswerter Urlaub. Also wer mal Lust hat auf so ein Öko-Ressort in Kroatien mit so kleinen Hütten und einem All-Inclusive-Buffet, geht dahin. Ich verlinke euch in den Shownotes nochmal den Artikel mit diesen Urlaubsreisezielen, weil da ist das aufgelistet. Das ist, glaube ich, der einzige Ort in Kroatien, der da aufgelistet wurde von euch. So, komme ich zur nächsten Frage von einer von euch. Da wollte eine wissen, was hilft dir, ruhig zu bleiben? Ich übernehme immer so den Stress meines Kindes. Das kenne ich total. Und ich würde mal sagen, das ist bei mir, ich glaube, das sind zwei Komponenten. Zum einen ist es Übung, macht die Meisterin. Ich habe wirklich intensiv an mir gearbeitet und geübt und mich dazu auch eingelesen und dazu auch wirklich viel gelesen, mich viel informiert und gebildet. Und es gab dann einige Schlüsselsätze, die bei mir so hängen geblieben sind. Zum einen war das: Wenn das Kind hochfährt, dann fährst du runter. Und das hat jemand so klug beschrieben. Und dann dachte ich mir so, ja, es ist ja nur logisch. Und wie bescheuert ist es eigentlich, dass ich immer hochfahre, wenn mein Kind hochfährt? Weil ich soll ja nicht die Emotionen meines Kindes spiegeln, sondern ich soll ja in diesem Moment, bin ich ja die Regulatorin meines Kindes und ich bin dafür da, mein Kind gerade runter zu regulieren, kurz zu regulieren. Das heißt, ich versuche wirklich, da habe ich auch neulich einen Beitrag auf Instagram dazu gemacht, wo ich gesagt habe, wenn ich mein Kind auf Nervensystemebene betrachte und nicht mehr einfach nur im Verhalten, dann ändert das irgendwie alles in mir. Dann bin ich nicht mehr wütend, weil ich sehe die Not meines Kindes. Und inzwischen ist es wirklich so, wenn mein Kind ausrastet oder ausflippt oder schreiend zu mir herkommt, dann sehe ich eigentlich nur ein hilfloses Kind in Not. Und ich habe Mitgefühl mit ihm und ich möchte ihm einfach nur noch helfen. Und deswegen, also das ist so ein Bild, das mir sehr gut geholfen hat. Wenn mein Kind hochfährt, fahre ich runter. Ich sehe dann immer so zwei Linien in meinem Kopf. Und die meisten fahren immer parallel hoch. Ne? Die meisten Eltern fahren einfach mit hoch und regen sich dann mit dem Kind mit auf. Und das Kind braucht, ist gerade selbst so in der Not, das braucht genau das Gegenteil. Es braucht einen Ruhepol. Und du kannst dem Kind diesen Ruhepol bieten und dem Kind dabei auch helfen, Selbstregulation zu lernen, indem du das Kind regulierst. Und das ist unfassbar wertvoll, weil das Kind es auch wirklich lernt durch deine Regulation und lernt dann auch sich selbst später alleine zu regulieren, wenn es das halt gelernt bekommt. Ne? Und es fällt mir manchmal nur schwer, wenn wir eben in Stressmomenten sind, wenn ich weiß, ich habe jetzt einfach gerade nicht die Zeit. Und es ist halt auch naturbedingt manchmal der Fall. Und dann ist es halt scheiße für uns beide. Ne? Dann sage ich, okay, du musst jetzt wir müssen da jetzt kurz zusammen durch. Du musst jetzt einfach mitkommen. Und, oder dann schnappe ich ihn auf den Arm und ziehe ihn mal kurz mit, wenn einfach Zeit drängt, wenn es irgendwie gerade um was geht, wenn was wichtig ist. Und was ich halt immer noch sehr herausfordernd finde, ist, wenn man ein großes Publikum hat, das da dann sehr interessiert zuguckt, also wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist und die Menschen schauen dann zu. Da ist es mir schon öfters so ergangen, dass ich mir dachte, oh, ich würde mir jetzt echt wünschen, mein Sohn hat so ein T-Shirt, wo drauf steht, ja, so Achtung, ich bin Autist oder Hallo, ich bin Autist oder bitte seid nachsichtig mit mir, ich bin Autist. Weil die Leute das einfach überhaupt nicht einschätzen können und immer denken, boah, was für ein aufmüpfiges Kind, joa, wie der sich aufführt, hohoho. Und da würden wir ja, hätten wir ganz anders durchgegriffen. Also das sind so Blicke, die kriege ich oft, die nehme ich dann oft wahr. Und es war natürlich auch im Urlaub ein, zwei, dreimal der Fall, vor allem in den ersten beiden Tagen, wo sich alles so eingeruckelt hat. Und da dann einfach ruhig zu bleiben und da dann auch weiterhin meine Schiene zu fahren, die ich zu Hause schon echt gut kann, das ist immer noch eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist wirklich eine Übungssache und eine Verständnisfrage. Also wenn du wirklich verstehst, hey, das Kind ist gerade in Not, anstelle von, boah, der fühlt sich jetzt aber mal auf, also mein Gott, ne? Sobald man in dieses Verständnis kommt und das Kind einfach nur noch auf Seelenebene auch sieht, ist es gar keine Frage mehr, wie ich mich verhalte. Genau, und es ist einfach wirklich Übungssache. Je öfter du das machst, desto besser wirst du darin. Wenn du für dein Kind eine Sache an der Welt ändern könntest, was wäre das? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es wäre die Einstellung der Menschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen tolerant gegenüber, ja, einfach tolerant sind. Tolerant gegenüber anderem Verhalten. Tolerant gegenüber Kindern vor allem auch. Ich finde es immer so krass, was wir von Kindern eigentlich verlangen, was Erwachsene meinen, was Kinder schon alles leisten sollten, wie wir mit Kindern umgehen. Oh, ist mir auch wieder im Urlaub so krass aufgefallen, wie schrecklich so viele Erwachsene mit ihren Kindern umgehen. Wie respektlos, wie übergriffig. Ich mir dachte, würdest du so auch mit einem Erwachsenen umgehen? Würdest du auch einen Erwachsenen so behandeln? Ja, nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Er ist ja ein Erwachsener, ist ja kein Kind. Und was ist an einem Kind anders? Also, ich weiß nicht. Das war für mich schon echt schockierend auch zu sehen. Es sind ja dann auch doch in Kroatien nochmal viele andere Kulturen, die da so sich dann so treffen und aufeinander kommen. Ich habe mir echt gedacht, boah, also bedürfnisorientiert, das sind die Deutschen, also würde ich jetzt mal so vom Empfinden her mal sagen, schon recht weit vorne. Da habe ich schon auch andere Leute gesehen. Ich dachte, wow, wie kann man sein Kind so lange so krass weinen lassen und sich so einen Scheißdreck drum kümmern, wie es dem Kind gerade geht. Also wenn ich für mein Kind eine Sache an der Welt ändern könnte, dann würde ich den Menschen allen ein ultra hohes Toleranzgen einpflanzen im Sinne von, dass sie oder Verständnis einfach für kindliches Sein, dass die Menschen verstehen, dass es ein Kind nicht böse meint. Und genau das, was die Frage davor auch gemeint hat mit, wie schaffst du es, ruhig zu bleiben? Ich würde mir wünschen, dass Menschen Kinder in Not auch wirklich als solche sehen und das nicht verurteilen, sondern empathisch und offen mit den Kindern interagieren und auch wirklich die Not der Kinder sehen, anstatt gleich zuzumachen und irgendwelche komischen, ja, was auch immer, gelernten Verhaltensregeln, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, runterbeten, nur weil man glaubt, dass sich ein Kind so und so zu verhalten hat. Ja, das würde ich ändern, wenn ich das könnte. Hat Mucki noch oft Bauchweh in der Schule und muss früher abgeholt werden, fragt eine. Ach Mensch, wie lieb, dass du dich daran erinnerst und dass du danach fragst. Das ist ja richtig, es freut mich gerade total. Nee, hat er nicht. Es ist wirklich rückblickend so, dass der Mucki 3, vielleicht sogar 4 Monate gebraucht hat. September, Oktober, November, ja gut. Ne? Also ab Januar, würde ich mal sagen, ab Januar hat es wirklich richtig toll geklappt. Und der Dezember war der Dezember, weil Weihnachten und Weihnachts-Overload in der Schule, Kita und zu Hause. Das war, glaube ich, nochmal anders bedingt schwierig für ihn. Aber tatsächlich hat er seit Januar so gut wie gar keine Bauchschmerzen mehr in der Schule und muss auch ganz, ganz selten nur noch abgeholt werden. Also das hat sich deutlich gebessert. Und da hat sich eigentlich auch bei uns ausgezahlt, dass wir da so entspannt an die Sache auch rangegangen sind. Also dass wir auch schon eigentlich wussten, okay, die ersten Monate werden für ihn einfach eine Umstellung. Und wir gucken jetzt mal, wie es läuft, ne? Und wir geben ihm diese Zeit. Wir waren da auch so, also dadurch, dass er auf so eine spezielle Schule geht, ist es auch alles echt ein smoother Einstieg gewesen. Und wir waren nicht so im Stress, so okay, du musst jetzt funktionieren. Die ersten Leistungsprüfungen stehen vor der Tür und es muss jetzt alles sofort klappen. Sondern wir waren so, okay, mal gucken, ne? Wir gucken einfach, wie es funktioniert. Und ich glaube, das hat ganz viel Ruhe ins System gebracht, dass wir ihm auch diese Zeit gegeben haben und er dann auch die Sicherheit hatte. Und ich glaube, da im Anschluss, wartet mal, suche ich mir mal kurz diese Frage raus, die auch in Richtung Schule ging. Was wünschst du dir von den Lehrpersonen deines Sohnes? Genau, hat auch noch jemand gefragt. Von den Lehrpersonen meines Sohnes wünsche ich mir Kompetenz, dass sie wirklich kompetent sind in ihrem Beruf und sich auch auskennen mit Neurodivergenz. Ich finde, das gehört heutzutage auch einfach dazu. Es gibt so viele Kinder mit ADHS und oder Autismus oder einfach einer Neurodivergenz. Ja, Lese-Rechtschreibschwäche gehört da ja auch dazu. Das sollte einfach inzwischen angekommen sein an Schulen, dass solche Kinder bestimmte Weichenstellungen brauchen und dass man da nicht irgendwie bei Null anfangen muss. Also das würde ich mir wünschen für alle Kinder. Dann wünsche ich mir von den Lehrpersonen, dass sie selbst als Lehrer und als Lehrerinnen die Rahmenbedingungen haben, um auf Kinder individuell eingehen zu können. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele von euch hier schmunzeln, auch wenn ich habe ja auch einige Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, weil ich weiß, ihr habt diese Rahmenbedingungen aktuell absolut nicht und es ist ein Unding und es ist ja, mein Gott, ey, die Gesellschaft ist eh gerade in so einem, ja, in so einem Wendepunkt, habe ich so das Gefühl, so viele Systeme sind am Kollabieren. Das Gesundheitssystem ist maßlos überlastet, wenn man da reinschaut. Habe ich ja gerade auch ein bisschen Einblick bekommen im Krankenhaus, wie es da so zugeht, was die Menschen da so reden, wie es denen geht. Wenn man in die Schulen reinschaut, was LehrerInnen da erzählen, wie es denen geht. Das ist einfach alles nicht mehr schön. Das macht irgendwie keinen Sinn mehr und das Geld wird an den falschen Enden abgespart. Und ja, die falschen Menschen bekommen die krassen, ultra fetten Gehälter und Bonis, wo uns nur die Ohren schlackern. Und dann gibt es andere, die im sozialen System arbeiten und das einfach nicht wertgeschätzt wird. Auch Erzieherinnen, ja, in Kitas und Kindergärten. Die sollten einfach alle, also ich finde, wir sollten alle, es sollte irgendwie, ich würde mir einfach für Lehrer und für Schüler wünschen, dass es kleinere Klassen gibt, dass man da individuell auf die Kinder eingehen kann. Und dass die LehrerInnen auch im Hinblick auf Neurodivergenz eine gewisse Kompetenz haben. Genau. Und da eben auch die Entspannung im Alltag haben, darauf eingehen zu können. Und nicht nur ständig in der Überforderung so irgendwelche maximalen schlimmen Brände zu löschen und die kleineren einfach so brennen zu lassen, weil es nicht anders geht. Und es ist auch so krass, also ich kriege auch viel mit von Regelschulen, wie es da zugeht oder was da eigentlich so los ist. Auch übrigens total viel durch die Hi-Baby-WhatsApp-Community. Da ging es neulich auch total drum, um das Thema Schule und weil da auch einige von euch gerade ja in Entscheidungsfindungen noch sind fürs nächste Jahr. Was ich da gelesen habe, das hat mir auch echt Angst gemacht. Und ich würde mir für alle Kinder eigentlich so eine Schule wünschen, in der mein Sohn ist. Wo wirklich individuell geguckt wird, was braucht das Kind, worin ist das Kind gut, wie kann man das Kind individuell fördern, wie kann man anhand der Begabungen des Kindes das Kind auch weiter in anderen Bereichen fördern, in denen es noch nicht so weit ist, ne? Und in der Regelschule, das ist schon einfach echt knackig, was da anscheinend auch für ein Tempo Standard ist und was dafür von Kindern auch jetzt schon verlangt wird, frage ich mich echt so, wo wollen wir eigentlich hin? Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, echt, ja, vielleicht sind diese hohen Zahlen an neurodivergenten Menschen, an Kindern mit ADHS und Autismus auch irgendwo so ein Hilferuf ans System, weil diese Kinder einfach keinen Bock mehr haben auf dieses System, ne? So, also das allein von unserer DNA, dass irgendwie die Evolution uns Menschen sagt, so hey Leute, das ist der falsche Weg. Dieses Schulsystem ist nicht in Ordnung und eure Kinder ticken aus und machen da nicht mit, weil das nicht menschengerecht ist. Ne? Das ist nicht die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen sollten und was uns wichtig sein soll. Und was machen wir, anstatt dass wir dem zuhören und da irgendwie daraus lernen und gucken, wie könnte man es denn tatsächlich besser machen, knallen wir die Kinder mit Medikamenten zu und zwingen sie doch irgendwie durch dieses System durch. Ja, das ist schon, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, kann ich echt, werde ich sehr verzweifelt und traurig und denke mir so, boah, das ist irgendwie alles sehr aussichtslos. Und dann gibt es auch wieder bessere Tage, wo ich mir denke, hey, es gibt so viele coole Menschen und es gibt so viele Menschen, die auch Veränderungen ja, herbeiführen wollen, die was reisen wollen. Ich habe so viele tolle, kluge HörerInnen und wir kriegen das doch irgendwie kriegen wir das Ruder doch noch rumgerissen, oder? Es muss doch irgendwie klappen. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach mit Vollgas in die falsche Richtung rennen, alle. Naja, genau, das würde ich mir wünschen für alle Schüler und LehrerInnen, dass das irgendwie möglich ist, Lernen auf einem modernen Standard, auf einem individuellen Standard, der auch die Stärken des eigenen Kindes irgendwie berücksichtigt und dass die Lehrerinnen auch die Chance haben, das zu machen und nicht in diesen Lehrplan gezwängt werden mit null Ressourcen, mit null finanziellen, ne? Also die haben ja überhaupt kein Geld für gar nichts, die Lehrerinnen, dass sie sagen, hey, ich würde gerne für meine Klasse das und das mal anschaffen oder das und das machen. Ist ja gar nichts mehr drin. Die nächste Frage. Wie schaffst du es, Nähe zu deinem Partner herzustellen, wenn alle am Limit sind? Habe ich ja jetzt erst letzte Woche die Partnerfolge online gebracht, wo ich nochmal über Beziehungen, Liebesbeziehungen rede mit neurodivergentem Kind. Ich glaube, die Nähe muss ich nicht herstellen, die ist einfach da. Die Nähe ist einfach, das ist unser Fundament, würde ich sagen. Die ist da und wenn alle am Limit sind, beachten mein Mann und ich uns auch eigentlich nicht, weil jeder weiß, was sein Job ist, was sein To-Do ist gerade im Moment und jeder das dann macht. Also das ist so ganz gut, wir sind so krisenfest eigentlich. Und wenn irgendwie gerade ja, die Scheiße am Dampfen ist, dann springt jeder so in seinen Autopilot und macht das, was er gut kann. Und dann passt es so, aber dann haben wir keine Zeit und keine Ressourcen mehr, uns gegenseitig groß zu beachten. Und wenn das Limit dann nicht mehr da ist, wenn die Krise dann überwunden ist, dann finden wir oft wieder zusammen und gucken uns so an, so boah, das war ja gerade auch wieder ein krasser Moment oder es war ein krasser Tag oder es war eine krasse Woche. Und dann können wir da auch wieder drüber quatschen und manchmal auch drüber lachen oder uns in den Arm nehmen und sagen, boah, das war heftig. So, genau. Aber ich glaube, die Nähe ist eigentlich immer da. So, jetzt kommt die letzte Frage, weil mein Hals nicht mehr mitmacht. Halten sich die Großeltern gut an eure Regeln? Bei uns, je älter die Kinder, desto weniger. Also die Großeltern müsste man eh komplett differenzieren, weil bei mir oder bei uns jeder Großelternteil eigentlich so für sich steht. Und das ist lustig, das ist echt lustig, weil ich habe genau darüber mit meiner Zimmernachbarin im Krankenhaus gesprochen. Ich hatte wirklich mega Glück mit meiner Zimmernachbarin. Das war eine 60-jährige Frau. Ihr Mann, Kinderpsychologe, spezialisiert auf Autismus. Ich habe gedacht, ich kriege eine Krise, als ich das gehört habe. Ich musste so lachen. Ich fand es schon wieder so cool. Ich habe mir gedacht, ey, vielleicht habe ich diese Mandelentzündung auch einfach gebraucht, um dieses Ehepaar, diese zwei Leute kennenzulernen. Wir haben jetzt auch echt Nummern ausgetauscht und wollen uns mal treffen. Ja, und die hat genau das halt beobachtet, diese Zimmernachbarin, weil meine Kinder kamen natürlich an beiden Tagen, an denen ich stationär aufgenommen war, sind sie mich besuchen gekommen. Und mein Großer kam einmal mit der Oma. Und wenn sie nicht da waren, haben sie mich angerufen. Also der Große, der Mucki. Das ist einfach auch mega schön. Der schnappt sich dann immer das Telefon vom Papa oder von der Oma. Der war dann auch direkt den ersten Tag nach dem Urlaub, war er noch einen Tag Urlaub machen bei der Oma. Das hat er sich auch gewünscht. Und dann hat er mir erzählt und hat angerufen. Und das ist auch so mega schön, wenn ich drüber nachdenke, wie er das inzwischen macht, ne? Und da hat dann meine Zimmernachbarin danach auch gemeint so, ja, die crasht ja eure Regeln auch mit einer ganz schönen Radikalität, oder? Die Oma. Und da musste ich lachen, habe auch gesagt, ja, das ist tatsächlich so mit einer Oma, ja, die will nur das Beste natürlich für meinen Sohn, aber die kann keine Grenzen setzen und die kann nicht Nein sagen. Und Grenzen sind aber ganz arg wichtig für unseren Sohn. Und da hat dann auch der Mann von meiner Bettnachbarin, der Kinderpsychologe, der spezialisiert war auf Autismus, meinte dann auch, oh, das ist aber ganz schlecht, das geht ja gar nicht. Also gerade bei Kindern mit Autismus muss das Umfeld komplett an einem Strang ziehen und dann müssen Regeln genau eingehalten werden. Und zwar von allen. Das ist ganz elementar wichtig. Und wenn die Oma sich dann immer wieder rausnimmt und sagt, ja, aber bei mir gilt die Regel nicht, und das hat sie jetzt eben wieder gemacht, dann ist das für das Kind sehr anstrengend. Ja, habe ich nur gemeint, ja, weiß ich, aber auf der anderen Seite, und das hat dann auch meine Zimmernachbarin so gesagt, die meinte dann auch, ja, weißt du, Isa, einfach auch annehmen. Nimm es so, wie es ist, seh das Positive. Die Kinder haben ein super Verhältnis zu Oma, die gehen gern zu Oma, die übernachten gern bei der Oma. Was ist das für eine Entlastung für euch? Und so sehe ich es auch. Also im Grunde versuche ich da nicht so kleinkariert zu sein. Und ich habe echt die Regel, die 8-2-Regel. Und ich glaube, ich habe in der Beziehungsfolge, in der letzten, habe ich die 7-3-Regel euch erzählt und das ist die allgemeingültige Regel, also die habe ich jetzt nicht selbst erfunden, sondern 7-3, dass man sagt, alles, was größer ist als eine 7, wird angesprochen, ist dasselbe, was ich auch habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Alles, was über einer 7 ist, wird angesprochen. Ich bin noch ein bisschen betütelt, ey. Ich habe noch echt Schmerzmittel und Antibiotikum-Intus. Das heißt, von 0 bis 7, diese Punkte, die mich stören, die spreche ich nicht an. Und da denke ich mir so, ach, Schwamm drüber, komm. Aber die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, also eine 8, eine 9 und eine 10, die spreche ich an. Und bei meiner Schwiegermama, ich hatte doch recht, bei meiner Schwiegermama sage ich wirklich nur 9 und 10. Die Sachen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, wo ich echt denke, boah, nee, also das das stört mich jetzt schon so lange, so massiv, oder wo ich auch sage, das ist jetzt gerade ein ganz wichtiger Pfeiler für unseren Sohn und er braucht das gerade als Orientierung und sie torpediert das, das spreche ich an. Ja, also die Großeltern halten sich eher schlecht an unsere Regeln, würde ich sagen. Eher schlecht als recht. Und ich finde, das ist auch ja bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, weil es sind die Großeltern. Und das ist auch eine andere Beziehung. Wenn meine Großeltern sich an alle Regeln von meinen Eltern gehalten hätten, dann hätte ich nicht so ein schönes, inniges Verhältnis zu meinen Großeltern gehabt. Ich habe da einige Dinge bei denen geliebt und die gab es halt nur bei denen. Und da haben meine Eltern auch die Augen verdreht. Mein Gott, ne, so oh, die Zuckerbombe bei der Oma. Da habe ich aber so richtig krass ungesund essen dürfen. Unter anderem halt. Aber das ist halt auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist, was für mich Oma ist. Bei der Oma sein. Und deswegen finde ich, sollte man da ganz genau abwägen und dankbar dafür sein, dass man Großeltern hat, Großeltern in der Nähe hat. Und wenn die nicht massiv eure Grenzen überschreiten und das wirklich auch fürs Kind wichtig ist, dass die eingehalten werden, dann schwamm drüber. Der Kinderpsychologe im Krankenhaus hat zu mir gesagt, das ist eigentlich auch Job des Expertenteams, das um das Kind herum arbeitet, wie jetzt zum Beispiel Psychologen, ne? Also wenn das Kind schon in psychologischer Behandlung ist, und dann in diesem Rahmen klar wird, aha, die Oma hält sich oft nicht an die Regeln, die die Eltern aufstellen, um das Kind eben auch gut aufgestellt zu haben, dann würde eigentlich der Psychologe die Oma mal einordern oder mal einen Termin mit der Oma vereinbaren und das mit der Oma besprechen, sodass es die Eltern gar nicht unbedingt besprechen müssen, sondern dass es aus ganz objektiver Expertensicht besprochen wird und dann ist es auch überhaupt nicht emotionalisiert, sondern ist es so, hey, schauen Sie mal das und das und das und das und so und wie kriegen wir das hin? Genau, das vielleicht noch als Abschluss. So, nächste Woche gibt's die Juni-Recap-Folge. Da erzähle ich euch nochmal im Detail, was bei uns im Juni so los war, was bei mir so los war, was für Gedanken mich umgetrieben haben. Ich glaube, ich werde euch auch nochmal viel, in den letzten Wochen ist bei mir auch nochmal viel in Bezug auf den dritten Kinderwunsch passiert, wo ich auch immer wieder noch Feedback von euch bekomme und Nachrichten. Da würde ich euch gerne nochmal mitnehmen und nochmal mit euch drüber quatschen. Und ja, es gibt immer so viel zu erzählen. Deswegen freut euch auf die Juni-Recap-Folge, in der ich einfach so gerade heraus unseren Juni-Revue passieren lasse und da nochmal über die Highlights und die Lowpoints für euch erzähle. Jetzt macht meine Stimme endgültig schlapp und ich glaube, das ist auch gut so jetzt, dass ich mich wieder hinlege, mich final auskuriere. Ich wünsche euch noch schönen Restsonntag, falls ihr jetzt hier direkt am Tag des Releases reinhört. Oder auch noch schöne Ferien, falls ihr noch länger Ferien habt. Vielleicht gibt es ja ein Bundesland, das jetzt noch mitten in den Ferien ist. Lasst es euch gut gehen, Leute. Gönnt euch was. Ihr habt nur dieses eine Leben, ja? Wir haben nur dieses eine Leben. YOLO, ohne Witz. Also wenn euer Kind Bock auf ein drittes Eis am Tag habt, fuck off, dann gebt ihm das dritte Eis am Tag und feiert einfach, dass ihr gesund seid und dass ihr lebt und dass es euch gut geht. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.